온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Onda-Info aus der Reihe Menschenrechte stärken. Diesmal hört ihr ein Feature über La Perla, die Gedenkstätte in dem früheren Folter- und Gefangenenlager in der Provinz Córdoba im Norden Argentiniens.
Mira, yo nunca la lloré. La lloré a gritos cuando vi sus cosas en La Perla, en la memoria, en el Museo de la Memoria. Ahí sí pude, ya sé que está muerta.
Nie hatte sie um ihre verschwundene Tochter Juana del Carmen geweint, erzählt Paula Teresa Avendaño, die Zeit ihres Lebens bei ihrem Spitznamen Pituca genannt wurde. Nie, bis sie im früheren Folterlager La Perla war und dort in einer Ausstellung der heutigen Gedenkstätte zum ersten Mal einige Habseligkeiten ihrer Tochter sah. Nie, bis sie wirklich wusste und wahrhaben konnte, dass Juana del Carmen tatsächlich tot ist. Das war im Jahr 2010, 27 Jahre nach Ende der jüngsten Diktatur in Argentinien.
Am 24. März 1976 hatten Militärs die damalige Präsidentin Isabel Martínez de Perón aus dem Amt geputscht. Die Militärjunta, bestehend aus den Oberbefehlshabern der drei Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe, übernahm die Macht in Argentinien und regierte das Land bis 1983. Sie startete den sogenannten Proceso de Reorganización Nacional, zu Deutsch dem Prozess der nationalen Neugestaltung, und unterdrückte jegliche Opposition brutal. Der argentinische Junta-Chef Jorge Rafael Videla formulierte es so: In Argentinien werden so viele Menschen sterben, wie es für die Herstellung der Ordnung erforderlich ist. In Lateinamerika wie in der ganzen Welt kämpften zu dieser Zeit soziale und politische Bewegungen und Organisationen für eine gerechte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Die lateinamerikanischen Diktaturen sind als Antwort darauf entstanden. Mit Unterstützung der US-Regierung und von multinationalen Unternehmen sollten sie die sogenannte Sicherheit und Ordnung wiederherstellen und ein neoliberales Wirtschaftsmodell durchsetzen. Zur Ausschaltung der Opposition war dem Militärs jedes Mittel recht. Entführung, Kindesraub, Vergewaltigung, Folter und Mord waren an der Tagesordnung. Die bittere Bilanz in Argentinien, etwa 30.000 Verschwundene, über 2.000 nachweislich Ermordete und ca. 500 geraubte Kinder.
Heute, drei Jahrzehnte später, suchen Angehörige immer noch nach den Verschwundenen. Sie und andere fordern Aufklärung der staatsterroristischen Verbrechen und eine Verurteilung der Täter. Im Oktober 2011 wurden 12 ehemalige Militärs zu lebenslanger Haft verurteilt, unter ihnen Alfredo Astiz und Jorge Acosta. Sie wurden schuldig gesprochen in der berüchtigten Folterzentrale der Marineschule ESMA in der Hauptstadt Buenos Aires, gefoltert und gemordet zu haben. 700 Kilometer weiter nördlich in der Provinz Córdoba unterhielten die Militärs von 1976 bis Anfang 1979 das geheime Gefangenenlager La Perla. Dorthin war auch Juana del Carmen Avendaño verschleppt und später ermordet worden. Mehr als 20 Jahre später fand ihre Mutter, Pituca, schließlich Klarheit darüber, dass ihre verschwundene Tochter tatsächlich nicht mehr am Leben war. Die 79-jährige Pituca ist klein und zierlich. Mit wachen Augen und kräftiger Stimme spricht sie sehr offen und klar über ihre Geschichte und über die ihrer Tochter Juana del Carmen. Und Pituca ist zäh. Sie kommt aus San José de las Salinas, einer kargen Salinengegend im armen Norden Argentiniens.
Das ist eine sehr arme Gegend. Mit 7 Jahren wurde ich schon nach Córdoba zum Arbeiten gebracht. Direkt zu einer Familie, wo ich auch gewohnt habe. Seitdem bin ich in Córdoba. Meine Mutter arbeitete damals auch hier als Hausangestellte, aber bei anderen Leuten. Ich habe sie nur alle 2 Wochen gesehen. Da, wo ich war, sollte ich mich um die Kinder kümmern. Aber sie haben mehr auf mich aufgepasst, als ich auf sie. Und ich wurde, weil ich ja sehr frech war, auch geschlagen. Ich war ja sehr jung.
Aber Pituca ist auch stolz, hat später selber eine Schule besucht und ihren Töchtern eine Ausbildung zur Lehrerin ermöglicht. Heute arbeitet sie ehrenamtlich im kommunalen Radio FM Sur im Süden Córdobas. Jeden Abend um 8 Uhr ist sie hier eine Stunde lang mit ihrer Sendung El Tango y sus Amigos, der Tango und seine Freunde, zu hören.
Bueno, acabamos de escuchar nuevamente a Miguel Montero, que nos dejaba qué tema, ¿no? Qué tema el último, por Dios, la letra. Escuchamos hoy Calor de Hogar. Qué temazo, Calor de Hogar, por Dios, qué temazo. Estamos sobre la hora ya, Sergio, ¿no?
Einige der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Radios waren im Jahr 2010 mit ihr zusammen in die Gedenkstätte auf dem Gelände des früheren Lagers La Perla gefahren, das 15 Kilometer außerhalb von Córdoba liegt.
Als ich zum ersten Mal dorthin gefahren bin, im Bus zusammen mit Judith und den anderen, merkte ich schon auf der Fahrt, dass alle sich sehr um mich kümmerten. Das hat mich verwundert. Und ich habe gesagt, ich werde schon nicht sterben, was ist denn los? Aber nein, sie haben sich deshalb so um mich gekümmert, weil sie wussten, dass ich auf die Geschichte meiner Tochter stoßen würde, dass mich das sehr treffen könnte.
Die Erinnerungsstätte will die Geschichte des Lagers aufdecken und den Besuchern und Besucherinnen vermitteln, was hier passiert war. Campo clandestino de detención, tortura y exterminio. Geheimes Gefangenen-, Folter- und Vernichtungslager. Was heißt das? Welche Rolle spielte das Lager in der argentinischen Diktatur? Wer waren die Täter? Wer die Opfer? Neben einzelnen Besuchern und Familien, auch mit kleinen Kindern, kommen regelmäßig Schulklassen nach La Perla. Je nach Alter bekommen sie unterschiedliche Dinge und Informationen zu sehen.
Durch das Lager von La Perla gingen zwischen 2300 und 2500 Personen. Überlebt haben nur etwa 200. Nach vielen Demonstrationen und anderen Aktivitäten von Familienangehörigen der Verschwundenen hat die Regierung von Néstor Kirchner das Gelände im Jahr 2007 an Menschenrechtsorganisationen übergeben, die in der regionalen Erinnerungskommission organisiert sind. Hier sollte eine Gedenkstätte, ein Ort der Erinnerung und Dokumentation aufgebaut werden. Die Mütter der Plaza de Mayo hatten schon in den 70er Jahren immer wieder mutig und entschlossen ihre verschwundenen Angehörigen zurückgefordert und die Verurteilung der Täter verlangt. Mit ähnlichen Forderungen kam nach Ende der Diktatur die Bewegung Hijos hinzu. Die Abkürzung bedeutet Kinder für die Identität und die Gerechtigkeit gegen das Vergessen und das Schweigen. In Argentinien ist seit einigen Jahren inzwischen eine sehr breit angelegte Erinnerungskultur entstanden. Die Regierung von Néstor Kirchner sowie die jetzige Regierung seiner Frau Cristina Fernández de Kirchner haben Menschenrechtspolitik zur Política del Estado, zur Staatssache erklärt. Dadurch allein sind noch nicht die alten Strukturen in Frage gestellt oder gar verändert. Aber es gibt jetzt einen Spielraum für Menschenrechtsorganisationen, Licht ins Dunkel der argentinischen Diktatur zu bringen. Auch an anderen Schauplätzen der Diktatur, zum Beispiel in der berüchtigten Folterzentrale in der früheren Marineschule ESMA in Buenos Aires, wurden Gedenkstätten oder Dokumentationszentren eingerichtet.
La Perla liegt etwa eine halbe Autostunde entfernt von Córdoba, der zweitgrößten Stadt Argentiniens. An der Autobahn ist die Ausfahrt zur Erinnerungsstätte auch mit Ex Centro Clandestino La Perla beschildert. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher zu kommen, ist allerdings ein kleines Abenteuer. Langstreckenbusse dürfen an der Autobahnabfahrt nicht mehr halten, lokale Busse zur Gedenkstätte gibt es nicht. Der Bus Richtung Malagueño hält im Ort La Perla. Von dort müssen Besucher die Autobahn überqueren und 2 Kilometer auf einem schmalen Sträßchen durch Felder und Wiesen laufen. Um dann zu einem Monument zu kommen, das von einem etwas finster dreinblickenden bewaffneten Polizisten in blauer Uniform bewacht wird. Auf diesem Gelände befand sich das geheime Gefangenenlager La Perla, steht auf dem Monument und Memoria, Verdad, Justicia, Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit. Dann folgt nochmal ein halber Kilometer Weg, scheinbar idyllisch, ein wahres Vogelparadies. Unzählige Papageien zwitschern und schwirren hier herum, Grillen zirpen, der Wind weht durch Pappeln, Weiden, Eukalyptusbäume. Und zugleich ist es doch etwas unheimlich. Der Weg führt bis zu einem Militärposten, einer von einem Soldaten bewachten Tordurchfahrt. Hier nun beginnt das Gelände der Gedenkstätte La Perla. Eine Mitarbeiterin gibt Besuchern erste Informationen.
Lo que nosotros conservamos como espacio de memoria es lo que llamamos el casco histórico.
Als Erinnerungsstätte haben wir den historischen Kern bewahrt. Alles zu meiner Rechten gehört dazu.
Bis 2007 war das ganze Lagergelände Militärgebiet. Heute gehören nur noch die angrenzenden Grundstücke der Armee.
Am Anfang war dieses Nebeneinander sehr schwierig. Wenn zum Beispiel ein Angehöriger von Verschwundenen kam oder auch andere Leute und da unten machten die Soldaten ihre Übungen. Stell dir das vor. So eine Situation ist sehr schockierend für einen Überlebenden oder Familienangehörigen. Da mussten wir viel mit den Militärs diskutieren und einen Kompromiss aushandeln. Jetzt ist es etwas ruhiger hier. Aber von dem Gebiet weiter hinten hört man immer noch Explosionen und Schüsse, die hier widerhallen. Inzwischen wird auch diskutiert, auf dem Gelände einen Park der Erinnerung oder einen Wald als Naturschutzgebiet anzulegen. Das Gebiet ist groß, etwa 16.000 Hektar und reich an Flora und Fauna. Das ist auch für Córdoba ein interessantes Projekt, als grüne Lunge der Stadt.
In einem Raum sind einige persönliche Gegenstände der Gefangenen oder Ermordeten ausgestellt, die jemand aus dem Lager mitnehmen und dadurch retten konnte. Sie erzählen Geschichte. So auch ein Stoffbeutel, den Juana del Carmen hier während ihrer Gefangenschaft genäht hat. Ami und Emi, die Spitznamen ihrer Kinder, hatte sie darauf gestickt. Als Pituca diesen Beutel bei ihrem Besuch in La Perla sah, da erst konnte sie weinen.
Así fue. Cuando yo vi esto ahí pude llorar. Lloré a grito, lloré hasta cansarme, hasta cansarme. Y ahí salí como aliviada, no sé qué me pasó, como aliviada de lo que sí, está muerta ya.
Sie weinte bis zur Erschöpfung, bis sie nicht mehr konnte. Sie wusste nicht, wie ihr geschah, aber danach war sie erleichtert.
A ver qué pasó, importante.
Zu wissen, was passiert ist, ist wichtig. Bis dahin hatte ich immer noch die Hoffnung, dass sie wieder auftauchen könnte. Denn die Leute sagten, sie hätten sich versteckt. Aber dann wurde mir klar, dass sie tatsächlich gestorben war.
Juana del Carmen war Pitucas ältere Tochter. Im Alter von 27 Jahren war sie am 15. Mai 1976 mit ihrem Mann José Guillermo Gómez von zu Hause entführt worden. Seitdem ist sie verschwunden. Ihrer Tochter Emilia hatte sie eingeschärft, dass sie sich nie von ihrem kleineren Bruder Mariano trennen sollte. So wurden beide Kinder bei den Großeltern väterlicherseits untergebracht. Währenddessen suchte Pituca überall nach Juana del Carmen und José, aber sie wurde immer wieder weggeschickt.
Überall in Argentinien haben sie das so gemacht. Egal, wo ich gefragt habe, in Córdoba, an verschiedenen Orten in Buenos Aires, überall haben die Militärs mir gesagt, nein, wir haben sie nicht. Hier sind sie nicht. Wir wissen von nichts. In Buenos Aires bin ich sogar bis ins Ministerium gegangen. Da haben sie mir gesagt, jetzt kümmern sie sich. Warum haben sie nicht früher drauf geguckt, was ihre Tochter macht? Mich haben sie nicht besonders schlecht behandelt. Sie haben einfach nichts weiter gesagt. Das war doch nicht ihr Problem. Sie waren ja die Militärs.
Wie Pituca erst viel später erfahren sollte, waren beide inzwischen in das geheime Gefangenen- und Folterlager La Perla gebracht worden. Juana del Carmen blieb dort für einige Monate. José war schon nach wenigen Tagen im Lager zu Tode gefoltert worden. Für die Augen und Ohren der Öffentlichkeit präsentierten Radio und Fernsehen allerdings eine andere Geschichte. Am 1. Juni berichteten die Medien von einer angeblichen Schießerei in Ascochinga, in den Bergen in der Umgebung von Córdoba. Vier Frauen und vier Männer seien dabei getötet worden, so auch José, der namentlich genannt wurde.
Irgendjemand redet immer. Ein junger Mann aus meinem Viertel, der Krankenpfleger im Militärkrankenhaus war, wusste, dass ich meine Tochter und meinen Schwiegersohn suchte. Er hat mich schwören lassen, dass ich niemand davon erzählen würde, dass er mit mir gesprochen hat. Sie hätten ihn sonst umgebracht. Wer redete, wurde sofort erschossen. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Dieser junge Mann beschrieb Pituca, dass acht Tote, darunter auch José, in einem Anbau des Krankenhauses von Córdoba im Stadtteil Alto General Paz lägen. Mit Josés Vater und einem seiner Brüder zusammen suchten sie ihn dort und fanden ihn schließlich in der Leichenhalle des Krankenhauses. Und hier sahen sie auch die Spuren seiner Folter.
Tenía medias nuevas puesta él. Entonces le retiramos las medias, sí, y no tenía una uña en los pies ni en las manos. No le habían dejado una uña.
Er hatte neue Strümpfe an. Die haben sie ihm dann ausgezogen und gesehen, dass er keinen einzigen Zehen und auch keinen Fingernagel mehr hatte. Keinen einzigen haben sie ihm gelassen. José war unter der harten Folter in La Perla gestorben. Danach holten Soldaten seine Leiche aus dem Lager, brachten sie in die Berge und inszenierten diese gestellte Schießerei. Erst von dort aus brachten sie ihn dann ins Militärkrankenhaus. Das, was José erlebt hat, war kein Einzelfall, sondern Teil systematischer Foltermethoden. Emilio Pien ist Mitarbeiter in der heutigen Gedenkstätte La Perla. Der junge Mann mit langem, schwarzen Haar begleitet Besucher und beschreibt ihnen den Ablauf, dem alle Gefangenen in La Perla unterworfen wurden.
Aquí, una vez que las personas eran descargadas de los automóviles, se los sometía a un primer interrogatorio que se llamaba el hablante.
Die Entführten kamen an, wurden aus den Autos geladen und dann einem ersten Verhör unterzogen. Das hieß Hablande, Weichmacher. Dabei wurden sie mit Fäusten, Stöcken oder Ketten geschlagen und auch getreten, was der Folterer ebenso gerade zur Hand hatte. Diese Gewalt war extrem unangenehm, aber sie ging nicht bis zum Äußersten. Das hatte mit sehr durchdachten Anweisungen zu tun, die, wie wir inzwischen wissen, in der sogenannten französischen Schule entwickelt wurden. Die französischen Militärs haben diese Verhörtechniken im ersten Vietnamkrieg und dann in Algerien angewandt und ausgefeilt. Die USA haben dieses Modell vom französischen Militär übernommen und es südamerikanischen Offizieren in der School of the Americas weitervermittelt. Nachdem argentinische Militärs in ihrem eigenen Land gewütet hatten, wurden viele von ihnen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre selber als Anleiter für Folterpraktiken in Mittelamerika eingesetzt.
»1946 war die Escuela de las Americas, die School of the Americas, in der exterritorialen Zone im Gebiet des Panamakanals gegründet worden. Die Leitlinien der US-amerikanischen Außenpolitik waren bestimmt von der Doktrin der nationalen Sicherheit. Um diese zu gewährleisten, sollten mögliche revolutionäre und allgemein oppositionelle Gruppen auch in den lateinamerikanischen Ländern frühzeitig kontrolliert werden.« 1996 gestand Bill Clinton endlich ein, dass zigtausende lateinamerikanische Militärs in der School of the Americas in Folterpraktiken geschult worden waren, unter anderem die argentinischen Diktatoren Viola und Galtieri. Durch den Druck von sozialen Bewegungen wie School of America's Watch, als SOA Watch bekannt, beschloss das US-amerikanische Parlament die Schließung der Militärschule Ende 2000. Nahtlos anschließend wurde Anfang 2001 das Nachfolgeinstitut Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, Institut zur Sicherheitszusammenarbeit in der westlichen Hemisphäre, gegründet. Es blieb im selben Gebäude wie die Vorgängereinrichtung in Fort Benning, Georgia. SOA Watch und Amnesty International sprechen aber vor allem deshalb von purer Kosmetik, weil auch keine grundsätzliche inhaltliche und politische Neuausrichtung stattgefunden hat.
In der Folterkammer in La Perla wurden über 2000 Menschen gequält. Männer, Frauen, Junge, Alte. Dabei waren Peronisten, Marxisten, Radikale, Sozialisten, Gewerkschafter und Guerilleros. Menschen aus Ober-, Mittel- und Unterschicht mit den verschiedensten Berufen, sexuellen Identitäten und Glaubensrichtungen.
Das macht deutlich, wer hier gefoltert wurde. Das waren Teile der ganzen Bevölkerung Cordobas, derjenigen gesellschaftlichen Bereiche, die den Cordobazo mitgetragen hatten. Sie sollten handlungsunfähig gemacht werden. Sie sollten nicht noch einmal eine politische Bewegung aufbauen können. Die Folter sollte das gesellschaftliche Bewusstsein einschläfern. Egal zu welcher Zeit und an welchem Ort dieser Welt gilt, Folter ist nicht nur ein Angriff gegen die Gefolterten selber. Sie richtet sich gegen die Gefolterten und gegen diejenigen, die sich ähnlich verhalten. Noch nicht einmal gleich, sondern nur ähnlich verhalten haben.
Cordobazo bezeichnet den Aufstand, der 1969 in Córdoba begann und sich bald über weite Teile Argentiniens ausbreitete. Menschen aus fast allen gesellschaftlichen Bereichen beteiligten sich an Protesten, Streiks und Versammlungen gegen die damalige de facto Regierung des Militärs Onganía. In der Folge des Cordobazos musste Onganía 1970 zurücktreten. Die so gestärkte oppositionelle Bewegung wuchs weiter an und wurde erst in der jüngsten Diktatur ab 1976 brutal niedergeschlagen.
Die Folterkammer im Lager La Perla war 2x3 Meter groß und hatte rundum Draht. Noch ist dieser Raum gesperrt, es werden weiterhin Spuren gesichert. Aus jedem Tropfen Blut können DNA-Spuren ermittelt werden. Diese können auf Übereinstimmung mit Proben von Verschwundenen oder deren Familienangehöriger verglichen werden. Nach Sicherung aller Spuren soll die Folterkammer für Besucher geöffnet werden. Nur durch ihre Beharrlichkeit hat Pituca mehr über die Geschichte ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns erfahren.
Ich habe recherchiert und gesucht. Ich habe einfach keine Ruhe gegeben. Vor kurzem habe ich Liliana Cachizo kennengelernt, die selbst in La Perla gewesen war. Sie hat mir davon berichtet, dass meine Tochter im Lager gewesen war. Und sie schickte mir die Spitznamen der Kinder, Ami und Emmy. So gab es also keine Zweifel mehr daran, dass sie die Wahrheit sagte. Sie ist nach Argentinien zurückgekommen, um gegen Menéndez, Videla und alle anderen auszusagen.
Neben der Erinnerung an die Opfer spielen die Prozesse gegen die Täter auch in den Dokumentationszentren eine wichtige Rolle. In La Perla wurden die Prozesse gegen die für Córdoba zuständigen Militärs dokumentiert. Der ehemalige General Luciano Benjamin Menéndez war Chef des 3. Heereskorps. Ihm unterstand das Lager La Perla. Er wurde wegen Mordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mehrmals zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch Polizisten wurden wegen ihrer Zusammenarbeit mit den Militärs bei Entführungen verurteilt. Diese und viele weitere in La Perla dokumentierte Prozesse waren möglich geworden, nachdem das nach Ende der Diktatur erlassene Amnestiegesetz 2005 vom argentinischen Parlament gekippt worden war. Da Justiz, Wirtschaft, Medien, Kirche und weitere gesellschaftliche Bereiche die Militärs unterstützt und die Diktatur mitgetragen haben, spricht man heute in Argentinien von einer zivil-militärischen Diktatur.
Es gibt eine weitere Zeugin, die Pitucas Tochter und ihren Schwiegersohn im Lager gesehen hatte, González Jensen. Auch sie war im Exil. Aus den verschiedenen Aussagen der Frauen weiß Pituca schließlich, dass Juana del Carmen bis Februar 1977 in La Perla war. Sie musste Arbeiten für die Militärs erledigen, wie Putzen oder Schreibmaschine schreiben.
An diesem 21. oder 22. Februar 1977 kam Menéndez, meine Tochter sollte zusammen mit anderen in einem Laster aus dem Lager herausgebracht werden, in einem Móvil Menéndez.
Menéndez-Benz, so wurden die LKWs bezeichnet, mit denen Gefangene aus diesem Lager zur Erschießung transportiert wurden. Tatsächlich waren dies Laster des Typs Mercedes-Benz. Das Lager La Perla unterstand dem Chef des 3. Heereskorps Luciano Benjamin Menéndez. Er hatte alle Offiziere auf einen Blutspakt eingeschworen. Jeder von ihnen sollte an Entführungen, Folter oder Erschießungen von Gefangenen teilnehmen.
Mir wurde erzählt, dass ein Soldat von der Gendarmerie aus unserer Gegend darum gebeten hat, dass Juana del Carmen nicht umgebracht werden sollte. Sie antworteten darauf, das ginge nicht, weil sie ohne verbundene Augen im Lager gewesen waren.
Im Lager La Perla waren fast allen Gefangenen Tag wie Nacht die Augen verbunden. Wer überlebte, sollte möglichst keine Hinweise liefern oder belastende Aussagen machen können, weder zum Lager und den Örtlichkeiten, noch zu den Militärs oder zu anderen Gefangenen. In der Erinnerungsstätte La Perla sind persönliche Überbleibsel einiger Gefangener ausgestellt, jeweils mit Erklärungen dazu. Außer dem von Juana del Carmen bestickten Beutel findet sich da zum Beispiel ein Schachspiel. Besser gesagt, ein doppeltes Schachspiel. Schwer vorstellbar, wie die Gefangenen Héctor Kunzmann und Tomás Titofino in dieser Situation Schach gespielt haben. Héctor Kunzmann hat überlebt und später beschrieben, dass sie an verschiedenen Orten in der Halle untergebracht waren, beide mit verbundenen Augen. Jeder hatte bei sich ein Blatt Papier. Darauf hatten sie mit Kugelschreiber dunkle Quadrate gekritzelt, die sich vom Untergrund des hellen Papiers abhoben und so ein Schachbrettmuster ergaben. Dazu hatten beide Spieler aus Brotkrumen geformte Figuren. Die mit Kugelschreiber eingefärbten waren die schwarzen Figuren, die anderen die weißen. Jeder musste auf seinem Spielbrett die hellen und die dunklen Figuren positionieren. Sprechen war normalerweise nicht erlaubt, den Augenverband abzunehmen auch nicht. Scheinbar war es möglich, die Augenbinde so zu verschieben, dass ein Sichtspalt nach unten frei war und die Spieler so ihr eigenes Spielbrett sehen konnten. In bestimmten Momenten konnten die beiden sich verklausuliert durchgeben, auf welche Positionen sie ihre eigenen Figuren jeweils bewegt hatten. Der andere musste diesen Spielzug auf seinem Spielbrett nachvollziehen und den nächsten geeigneten Moment zur Übermittlung des folgenden Spielzugs abpassen. Sehr ausgeklügelt und trickreich, sehr bitter aber auch, diese Schachfiguren aus Brotkrumen zu sehen. Hector Kunzmann beschreibt, dass dies für die Gefangenen eine Überlebensstrategie war. Das wirklich Wichtige war unsere Kommunikation. Dieser außergewöhnliche Flug, mit dem wir Zeit und Raum überwanden. Durch die Augenbinden verloren die Gefangenen die räumliche und zeitliche Orientierung. Oft konnten sie Tag und Nacht nicht klar unterscheiden, wussten nicht, wie lange sie schon im Lager waren. Sie hatten keine konkrete Vorstellung von den Räumlichkeiten im Lager und viele wussten nicht, ob Freunde oder Angehörige in derselben Halle gefangen gehalten wurden. Und sie konnten ihren eigenen Körper und die Spuren von Lagerhaft und Misshandlung nicht sehen. Mit einer Ausnahme beim Duschen.
In diesem Moment konnten die Gefangenen sich zum ersten Mal im Lager die Augenbinde abnehmen. Das hatte ganz bedeutende Auswirkungen. Erstens konnten sie durch die Fenster die ungefähre Tageszeit erkennen. Sie bekamen auch einen Eindruck von dem Gebäude, dem Dach, der Höhe und Art des Raumes. Und dann sahen sie ihren eigenen Körper, der nicht mehr der gleiche war wie der, den sie zuletzt gesehen hatten. Misshandelt, geschunden, geschwollen, manchmal auch abgemagert. Sie mussten ihren eigenen Körper erst wiedererkennen. Die Gefangenen dachten oft, ihre Genossinnen und Genossen seien getötet worden. Wenn sie unter der Dusche ohne Augenbinde waren, sahen sie manchmal, welche anderen Menschen noch lebten und gerade mit ihnen duschten. Manche Menschen, die nie wieder freigekommen sind, sondern bei den heimlichen Erschießungen umgebracht wurden, waren zuletzt beim Duschen gesehen worden. Überlebende haben davon berichtet und so kann der Weg dieser Menschen teilweise nachgezeichnet werden.
Bei den Duschen standen auch zwei Körbe mit Wäsche.
Da hinten standen ein oder zwei Körbe mit gebrauchten Kleidungsstücken oder einer mit Kleidung und einer mit Schuhen. Diese Kleidungsstücke konnten die Gefangenen sich nicht nur anziehen, wissend, dass das offensichtliche Ergebnisse der Erschießungen waren. Manche Menschen berichten, dass sie erfahren haben, dass Angehörige oder Genossen hier gewesen sein müssen, weil sie deren Kleidung erkannt haben, die nach einem Transport hier zurückgeblieben war. Das ist ein sehr harter Ort und erinnert uns an die deutschen Lager. Die großen Mengen an Kleidung, Schuhen, Taschen, ausgestellt wie Kriegsbeute. Das war nichts besonders oder ausschließlich Argentinisches.
Juana del Carmen gehörte also zu den wenigen Gefangenen, die längere Zeit ohne Augenbinden gewesen waren und somit mehr gesehen hatten. Zusammen mit zwei anderen Gefangenen, der Universitätsdozentin González und Agustín Nitofino, wurde Juana del Carmen auf den Lastwagen verfrachtet und später erschossen. Emilio Pien weiß, dass die Häftlinge lange Zeit dachten, diejenigen, die auf Lastwagen geladen und aus La Perla abtransportiert wurden, sollten zu regulären Gefängnissen gebracht werden und dort als reguläre Gefangene einsitzen.
Es dauerte einige Zeit, bis sie nach und nach verstanden, dass die Transporte Erschießungskommandos waren. So sagten sie später untereinander, du gehst zur Grube, also zur Erschießung. Warum manche überlebten und andere nicht? Warum diejenigen, die überlebt haben, überleben konnten, das wissen nur die Militärs.
Je mehr Macht ein Militär hatte, desto mehr Gefangene kontrollierte er. Es gab Fälle, in denen ein Militär einem Gefangenen befahl, auf den Lastwagen zum Erschießungskommando aufzusteigen. Der andere Militär kam und befahl dem Gefangenen, wieder abzusteigen. So waren manche der Überlebenden fünfmal auf den LKW aufgestiegen und fünfmal wieder heruntergeholt worden.
Oft werde ich gefragt, ob ich stolz bin auf meine Tochter. Aber sehr stolz, denn ich hatte zwei gerechte, fähige Töchter mit einer guten und gesunden Seele.
Y bueno, ya nos estamos yendo para irnos por Carlitos Gardel. Che, dejo de hablar porque ya se me cierra la garganta. A los amigos que nos están escuchando, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias a los que llamaron, a los que nos escucharon. A todos.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de